Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Wir sind sozusagen live on air. Ha, da verschwindet er aus dem Bild, der Kollege Kevin Pinnow. Was sucht er denn? Er hat irgendwas verloren, ich weiß nicht was. Erstmal Grüße nach Kalifornien. Da lässt sich es wahrscheinlich aushalten. Hier in Dortmund regnet es gerade.
Warte, ich muss hier eben meinen Pömpel ans Mikro stecken. Der ist mir runtergefallen.
Ja, ja, ja. Also, falls ihr euch ein bisschen wundert, damit wir direkt aus den USA die Kollegen Pinnow und nächste Woche Jürgen Kors zuschalten können, haben wir uns überlegt, wir machen das mit einer Splitscreen-Variante, wie auch immer. Das kennt ihr aus unserer Live-Show. Und uns ist natürlich wichtig, dass er Informationen bekommt von den beiden vor Ort. Das ist mal das Erste hier im BVB-Podcast, zu dem ich euch recht herzlich begrüße. Und wir haben da ein bisschen was ausprobiert. Es kann sein, dass der Ton in der Audio-Variante nicht so gut ist wie sonst. Das bitte ich dann zu entschuldigen. Aber uns war, wie gesagt, auch wichtig, die Kollegen aus den USA direkt zuzuschalten und auch noch eine Videovariante zu haben, wo wir Kevin sehen können. Vielleicht können wir den kurz mal ins Vollbild nehmen und merken.
Schön, oder?
Oh, ja, gut. Schön kann man jetzt so oder so interpretieren. Du siehst ein bisschen angeschlagen aus. Das muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also erstmal hattet ihr eine ziemlich lange Anreise. Dann habt ihr 9 Stunden Zeitverschiebung. Und ihr habt schon in den ersten Tagen immer zu einer Uhrzeit geschrieben, wo ich mir gedacht habe, mein lieber Schwan, was haben die denn für einen Rhythmus? Dann habe ich dir heute deutscher Zeit, ich weiß gar nicht, wann es war, irgendwann um die Mittagszeit, habe ich dir eine Nachricht bei Instagram geschickt. Da hast du innerhalb von Minuten drauf geantwortet. Dann habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Dann habe ich zurückgeschrieben, Junge, schlaf mal bitte. Du siehst ziemlich gerädert aus.
Ich bin deinem Rat aber dann gefolgt und bin dann tatsächlich ins Bett gegangen. Wir waren gestern das erste Mal ein bisschen hier unterwegs in San Diego, konnten mal so ein bisschen die Stadt erkunden und dementsprechend war ich dann doch vielleicht etwas später im Bett als sonst, aber der Jetlag spielt natürlich auch noch eine große Rolle, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, hier so ein bisschen zu quatschen. Und die Leute wollen ja sowieso hören und nicht unbedingt sehen, was wir hier machen.
Ja, das denke ich auch. Also das ist das Entscheidende. Und wir haben ja einiges an Themen vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob jemand irgendwie was zum Thema Vorgeplänkel geschrieben hat. Da sind nämlich auch noch einige Fragen zuletzt reingekommen. Ich gehe da gerade mal durch. Aber vielleicht kannst du zu Beginn mal ein bisschen was erzählen, wenn wir da unten eingeblendet sehen in der Videovariante. Unser Angebot für echte BVB-Fans. 3 Monate für 3 Euro. Also da lest ihr alles, was Kevin und Jürgen auch in den USA zu berichten haben, wie die Anreise so war, denn das ist ja nicht mal ein Flug von 2-3 Stündchen.
Ja, wir haben lange überlegt, vielleicht ist es sogar der längste oder einer der längsten auf jeden Fall Flüge, die direkt gehen. Also wir saßen 11,5 Stunden im Flieger, haben uns von Düsseldorf direkt auf nach L.A. gemacht. Ja, war ein großer Lufthansa-Bomber, ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen, 400-500 Leute sind das, glaube ich, mittlerweile schon, ohne das jetzt genau zu wissen. Jürgen und ich saßen relativ weit hinten und waren sehr neidisch auf den netten Mann zwischen uns. Der hat nämlich von 11,5 Stunden, glaube ich, 10,5 geschlafen. Ich weiß nicht, was für eine Tablette der genommen hat, aber das war auf jeden Fall sehr zielführend. Wir hingegen waren dann doch relativ lange wach und sind dann hier in L.A. angekommen, mussten dann nochmal mit dem Bus runter nach San Diego. Das waren nochmal so 3-3,5 Stunden.
Boah.
Ja, und dann war hier Ortszeit, glaube ich, so 17, 18 Uhr. Und wir hatten uns dann vorgenommen, irgendwie so bis 22, 23 Uhr wach zu bleiben, um dann den ersten Jetlag so ein bisschen zu überbrücken. Und haben uns dann um Karten für die San Diego Padres bemüht.
Oh, ihr Schweine!
Wir wollten zum Baseball gehen.
Ihr Schweine!
Das hat uns dann allerdings, es hat allerdings nicht geklappt, weil wir nicht bereit waren, dann $45 für einen Stehplatz zu bezahlen.
What?
Ja, war durchaus teuer. Es gab laut einiger Amerikaner wohl Giveaways und da fahren die total drauf ab hier und sind dann alle zu diesem Spiel gegangen. Es war dann dementsprechend fast ausverkauft. Ja, das haben wir dann gelassen. Wir haben das Spiel dann in einer Sportsbar um die Ecke geschaut, konnten dann aber die Zeit so ein bisschen überbrücken und sind dann erstmals, glaube ich, so gegen 22, 23 Uhr ins Hotel zurück und haben versucht, dann so ein bisschen Schlaf nachzuholen. Hat nicht ganz geklappt, muss ich sagen. Ich war um 4 Uhr Ortszeit hier dann schon wieder wach. Also es waren dann so 3,5-4 Stunden, die ich dann gepennt habe. Deswegen ist alles noch so ein bisschen verzögert und man muss schauen, dass man mittags vielleicht noch so ein halbes Stündchen ruht, damit man doch einigermaßen in den Tag starten kann.
Also, zur Erklärung. Die San Diego Padres, die sind so ein Team wie Borussia Mönchengladbach. Die haben ein paar ganz gute Spieler, also in den letzten Jahren, jetzt in der neuen Saison, weiß ich nicht. Die haben ein paar ganz gute Zocker, ja, aber underperformen immer. So. Aber die sind ein sogenanntes Hot Ticket, weil sie haben einige Superstars verpflichtet jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren und da passen, ich weiß gar nicht, 40.000, 45.000 Zuschauer in das Stadion rein. Bin ich ein bisschen enttäuscht? Ich hätte mir das auf jeden Fall gegönnt.
Ja, wir haben eigentlich drauf gepocht oder gepokert, dass wir den Tag danach hin können. Da waren nämlich noch deutlich mehr Karten zu haben. Die waren nämlich auch so 20, 25 Dollar für einen ordentlichen Sitzplatz. Dann hat uns allerdings Borussia Dortmund einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und hat uns dann in den Abend hinein das Interview mit Niklas Süle gelegt. Und dementsprechend konnten wir dann nicht zum Baseball. War dann, glaube ich, immer ein guter Kontrast, den wir dann hatten. Das war ein wirklich sehr, sehr gutes Interview. Hat viel Spaß gemacht. Lest ihr dann demnächst bei ruhrnachrichten.de/BVB. Jürgen Kors und ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Haben es dann gestern auch schon abgetippt und zum BVB geschickt. Jetzt warten wir auf die Freigabe und dann kann es laufen. Dementsprechend sind wir da nicht zum Baseball gegangen. Wir haben jetzt noch eine letzte Chance und zwar in Chicago. Vielleicht kriegen wir es da hin.
Oh, wer spielt denn da? Die Cubs oder die White Sox? Habt ihr da schon geguckt?
Ja, haben wir geguckt, die Cubs spielen. Die haben mir gerade eine Runde.
Da muss ich direkt einhaken.
Also, du wirst dich ja besser auskennen. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Die haben ja dann, glaube ich, innerhalb einer Woche 6 Heimspiele. Mhm. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Die spielen ja jeden Tag fast. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wenn wir da sind, sind halt die Cubs gerade dran. Die spielen ja, glaube ich, sogar, ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches, im gleichen Stadion. Deswegen sind dann die Cubs dran.
Ja, da muss ich dich leider korrigieren, aber das ist nicht schlimm. Das Stadion der Cubs heißt Wrigley Field. Das ist richtig legendär. Da gibt's am Ende so eine Efeu-Wand. Und dann bleibt der Ball stecken. Und nur für dieses Stadion gibt's eine extra Regel. Also wenn der Ball da in dem Efeu stecken bleibt und man findet den nicht als Abwehrspieler, dann gibt's eine Sonderregelung. Gibt's nur in diesem Stadion. Ich glaube, dass der White Sox heißt Cellular Field. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls ist nicht das gleiche Stadion. Also dass die Baseballmannschaften in den USA, die haben, selbst wenn in der gleichen Stadt sind, alle ein eigenes Stadion für sich. Aber ist auch egal. Wenn ihr zu den Cubs geht, rede ich nie wieder ein Wort mit euch. Das schwöre ich euch. Also das geht auf gar keinen Fall. Das ist eine Frechheit. Auch das Spiel der Padres auszulassen, $45, das sind, keine Ahnung, zwischen 35 und 40 Euro. Was ist da los mit euch?
Nee, der Pustekuchen, das ist fast 1:1 mittlerweile. Also ja? 43 Euro, 42 Euro, stimmt, ja.
Ja, aber was war dein letztes Konzert, für das du Kohle ausgegeben hast?
Boah, ich bin so absolut nicht der Konzertgänger. Wo war ich denn?
Oder Kino oder irgendwas?
Boah, war ich denn im Konzert? Weiß ich gar nicht.
Ja, fast 1:1. Naja, ist auch egal.
Kann man machen, muss man aber nicht. Vielleicht haben wir da auch so ein bisschen gezögert, weil wir dann doch auch zu müde waren an dem Tag und gedacht haben, wir können es sowieso nicht richtig genießen. Der Kollege Matthias Dersch vom Kicker, der auch früher mal bei den Ruhrnachrichten war, der ist dann am Dienstag gegangen, weil der hatte kein Interview an dem Tag und hat sehr schöne Bilder gemacht.
Ja, das kann er ja.
Vielleicht
das
für uns dann schon mal ganz nett, ja. Dass wir so einen kleinen Einblick bekommen.
Ja, das würde mich mal freuen, da ein bisschen was zu sehen. Schöne Grüße übrigens. Wie viele Kollegen sind überhaupt mitgereist?
Mitgereist sind es, glaube ich, zusammengerechnet 9, wenn ich jetzt keinen vergesse. Ich hoffe, ich vergesse kein Bild. Sportbild, Sport 1. Sky, Kicker, Watz und wir.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, dann sind wir ja gut aufgestellt. Also ihr immer 2 gegen 1, egal gegen wen. Aber Spaß beiseite. Ja,
natürlich, das größte Programm jetzt bei uns. Das
ja, absolut. Hier wird auch gefragt, wie fit ist Kevin Pinnow für den Journalistenkick gegen den BVB? Reicht es für die Startelf? Ich glaube, es
gibt. Ich bin mir relativ sicher, es hätte gereicht für die Starthilfe, gerade weil wir nur 9 Leute sind. Aber es gibt leider keinen. Also die Termine sind hier so eng getaktet, dass sie das hier in den USA dann ausfallen lassen. Ich hoffe dann aufs nächste Trainingslager. Bis dahin habe ich dann noch ein bisschen Zeit, an meiner Fitness zu arbeiten. Aber wir wollen heute ein bisschen sportlich aktiv werden, haben für nachher 2 Paddeltennisplätze gebucht, um da dann ein bisschen zu zocken.
Also Entschuldigung. Das war ganz cool. Die ganze Sendung ist eine reinste Provokation bislang. Das muss ich echt mal sagen.
Schon,
ja. Ihr geht da schön Paddeltennis spielen. Ich habe bei Insta schon gesehen, du warst da.
Ich habe am Dienstag hier 18 Stunden gearbeitet. Ich habe am gestrigen Tag, glaube ich, ja, insgesamt so 12, 13 Stunden gehabt. Also es ist schon ordentlich was zu tun, auch wenn das hier immer nett aussieht bei Instagram und sich auch schön anhört, bei tollem Wetter und so. Natürlich sind die Bedingungen top. Aber man ist halt schon rund um die Uhr mit Borussia Dortmund befasst. Und gestern Abend war es dann tatsächlich das erste Mal, dass wir ein bisschen vor die Tür konnten. Das war aber auch erst ab 19 Uhr. Bis dahin haben wir in die Tasten gehauen. Und heute ist es dann tatsächlich so, dass die erst abends spielen. Das Testspiel findet ja dann heute Abend statt gegen die San Diego Loyal SC. Und da werden wir dann später noch hin. Aber heute Vormittag haben wir da so ein bisschen frei, versuchen da dann zu spielen. Und morgen geht's dann schon wieder weiter mit Training, mit Medienrunde. Am Samstag dann schon der Flieger nach Las Vegas, wo dann abends noch die Cup-Trikot-Präsentation ist. Also ist schon ordentlich Programm, viel zu tun. Und wir versuchen dann aber natürlich so die kleinen freien Fenster zu nutzen, um auch noch ein bisschen was von der Stadt zu sehen oder ein bisschen Spaß zu haben mit den anderen Kollegen.
Schön am Strand wahrscheinlich Paddle-Tennis, ne?
In der Nähe, ja. Man kann sich also danach vielleicht noch abkühlen. Aber ich muss sagen, heute ist bewölkt. Das ist relativ schade. Ich habe ja eigentlich einen ganz coolen Blick aus dem Hotel. Es ist relativ hoch gelegen im 11. Stock, aber die Sonne will noch nicht so durchkommen.
Wundert euch bitte nicht, ich sehe Kevin über der Kamera. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen nach oben gucken, weil ich es irgendwie unhöflich finde, dass ich ihn gar nicht sehe. Aber dann gucke ich ihn ja auch nicht an, weil ich gucke nach oben. Also alle, die sich wundern, die das bei YouTube sehen, warum das so ist. Ich schiele nicht, noch geht's mit den Augen. Hier wird auch gefragt, was hat mehr Charme? Die Viola Bar in Bad Ragaz oder das Bellagio in Vegas? Jetzt seid ihr aber noch nicht in Vegas. Warst du schon mal in Vegas?
Ja, aber ich war schon mal in Vegas, deswegen kann ich das beantworten. Das ist auf jeden Fall die Viola Bar in Bad Ragaz, weil das ist so eine alte Spielunke, das ist überragend. Und vor allem gibt es ja dann, glaube ich, irgendwann eine Sperrstunde in der Schweiz. Beziehungsweise die Viola Bar macht dann offiziell zu, weil die Nachbarn das nicht ganz so cool finden, wenn es da so laut ist. Aber es gibt noch einen geheimen Keller, der überhaupt nicht geheim ist, weil er eigentlich jeden Tag dann von den Gästen aufgesucht wird zu einer gewissen Zeit. Und da unten kann man dann noch ein bisschen Musik aufdrehen und 1-2 Getränke zu sich nehmen. Und das hat immer viel Spaß gemacht. Das war also sehr, sehr cool. Und Bellagio ist dann doch ein bisschen groß, ein bisschen überlaufen. Ich bin auch kein großer Bellagio-Fan. Hoffe, dass die anderen Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht da waren, zweimal kurz rein wollen, aber wir dann doch relativ schnell auch weiterziehen.
Ja, die nächste Kaschemme, wo man irgendwie pokern kann oder so, ne? Naja.
Da gibt es ein paar Möglichkeiten, ja.
Ja, verstehe schon. Ja, also ich habe jetzt hier bei Insta in der Schnelle auch nicht so viel zum Thema Vorgeplänkel gefunden. Wir haben jetzt auch lange genug gequatscht, denn wir wollen natürlich zum Sportlichen kommen. Wir haben 2 ganz, ganz große Themen. Sollen wir mit der Aktualität anfangen und Emre Can?
Sehr gerne, ich bin bereit.
Ja, dann machen wir das. Also ich habe bei Instagram ja auch nochmal in meiner Story gefragt, wie die Meinung so ist zum neuen Kapitän. Ein bisschen gespalten. Also einige sagen, ich bin skeptisch. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, wir wissen natürlich nicht, wie es intern aussieht in der Kabine. Weil das ist ja das Entscheidende. Zunächst mal, bist du überrascht gewesen, dass sie sich für Emre Can entschieden haben?
Tatsächlich schon ein bisschen, ja. Ich hätte jemand anders vorne gesehen, habe das ja auch im Podcast schon mal gesagt. Für mich wär Gregor Kobel die 1A-Lösung gewesen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie die Gespräche so gelaufen sind. Wenn man sich so ein bisschen umhört, ist schon rauszuhören, dass Gregor Kobel vielleicht auch nicht unbedingt wollte. Die Position Torwart spielt dann natürlich auch mit rein in die Entscheidung. Für mich war aber klar, wenn er es nicht wird, dann ist es schon Emre Can, weil mit Niklas Süle vielleicht ein Kandidat noch dabei war, der dann doch sehr, sehr ruhig ist und ja, der uns dann auch im Interview, so viel kann ich schon verraten, durch die Blume auch gesagt hat, er braucht gar nicht unbedingt die Binde. Er übernimmt gerne Verantwortung und Führung, aber ist jetzt keiner, der da irgendwie noch extra ein Amt braucht, um das dann auszuüben. Und ja, so viele andere Kollegen gab es dann auch nicht mehr. Also von daher, ja, schon eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann, die aber, habe ich heute auch kommentiert, durchaus gewisse Risiken birgt. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Das ist, glaube ich, die entscheidende Sache. Er hat sich das sicherlich durch das letzte halbe Jahr verdient, wo er zu der ja, großen Stütze dann auch geworden ist in der Defensivarbeit für Borussia Dortmund, war sicherlich so ein bisschen sinnbildlich für den Aufschwung dann auch in der Rückrunde, hat enorm gute Spiele gezeigt, vor allem konstante Spiele gezeigt, was ihn da ausgezeichnet hat, war vor allem, dass er sich so ein bisschen verabschiedet hat von diesem Harakiri, was er manchmal gespielt hat. Er ist viel besonderer gewesen in seinen Aktionen, ist nicht mehr so mit dem Kopf durch die Wand gerannt, hat versucht, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren und die hat er sehr, sehr gut erfüllt. Und ja, war deswegen absolut einer der Leistungsträger im vergangenen halben Jahr. Und er ist natürlich von seiner ganzen Vita her und von seiner ganzen Art und seiner Persönlichkeit her ein absoluter Führungsspieler. Das hat er damals auch mit reingespielt, als man ihn verpflichtet hat. Er war ja damals der Mentalitätsspieler, den man holen wollte. Er war so einer der ersten, wo man ja dann versucht hat, dieses Wort ein bisschen auch mit Leben zu füllen bei Borussia Dortmund. Ja, und jetzt ist er eben auf der nächsten Stufe angekommen und ich bin eben gespannt, wie er es jetzt auch ausfüllt. Er hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, er wird sich selbst nicht groß verändern wollen, möchte sich treu bleiben, aber natürlich, er ist stolz, es ist für ihn eine große Ehre, dieses Amt dann auch mit Leben zu füllen und freut sich drauf, die Binde dann auch in den kommenden Spielen und in den kommenden Jahren dann auch zu tragen. Hat er auch erst vor kurzem noch seinen Vertrag verlängert. Das macht schon alles Sinn, so geblickt aufs letzte halbe Jahr, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass es da vorne lange Zeit gab, wo man unzufrieden mit Emre Can war, wo er eben nicht diese konstanten Leistungen gezeigt hat, wo er sogar vor einem Jahr als Verkaufskandidat galt, wo man sich auch nicht beschwert hätte, wenn ein gewisses Angebot um die Ecke gekommen wäre, dann hätte man ihn sicherlich auch abgegeben. Da war man bereit zu und jetzt ein Jahr später den Spieler dann zum Kapitän zu machen, ist natürlich auch eine Ansage. Aber wie gesagt, er hat sich verdient mit den Leistungen. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wie er das ausfüllt und ihm dann natürlich auch ein bisschen die Zeit geben dafür.
Wie gesagt, ich habe ja bei Instagram in meiner Story auch gefragt, was die Leute darüber denken. Habe das eben schon so ein bisschen angedeutet. Da wird unter anderem geschrieben oder gefragt, besser gesagt, reicht ein gutes halbes Jahr wirklich aus? Weil ich habe so meine Zweifel, was das Thema Konstanz angeht. Ich finde, Emre Can ist ein sehr guter Fußballspieler. Er hat technisch sehr, sehr gute Fähigkeiten für die Position, auf der er spielt, auch im internationalen Vergleich. Gibt es Spieler, die technisch deutlich schlechter sind als er. Er hat eine ordentliche Physis, er hat ein gutes Kopfballspiel, aber all diese Fähigkeiten, all diese guten Fähigkeiten hat er in seiner gesamten Karriere immer nur in gewissen Phasen auf den Platz gebracht. Und es zeigt ja aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ein bisschen was aus, dass er mal bei den Bayern gespielt hat, in Leverkusen, in Liverpool, bei Juventus und dann in Dortmund und nicht, da haben wir wieder das Wort, konstant bei einem Verein viele Jahre. Dann ist er irgendwann nach Dortmund gekommen und alle haben gesagt, ist ein super Transfer, der wird den BVB richtig weiterbringen. Das hat er aber jetzt sehr lange nicht getan, müssen wir auch ehrlich sein.
Ja, habe ich ja gerade versucht anzureißen. Also klar gab es Phasen, wo Emre Can unter dem Radar war, seine Formkurve total im Keller und er eigentlich schon außen vor war bei Borussia Dortmund. Er war sehr unzufrieden mit sich, mit der Situation Borussia Dortmund, war aber eben auch unzufrieden mit ihm. Und dann finde ich sehr spannend, was er dann auch erklärt hat, was so ein bisschen der Turnaround im Winter war. Er hat versucht, sich mal selbst zu hinterfragen. Ist es wirklich das, was ich spielen möchte? Bin ich wirklich in meiner Topform? Erreiche ich mein Leistungsmaximum? Oder woran kann ich noch drehen? Und was er dann für sich eben ausgemacht hat, ist, dass er lange Zeit die Schuld für sein eigenes Spiel, für aber auch seine schlechte Situation bei Borussia Dortmund eben bei anderen gesucht hat. Beim Trainer, bei Mitspieler, bei Verantwortlichen. Hat also nicht unbedingt die Fehler bei sich gesehen und hat das jetzt so im Winter dann eben begriffen, hat versucht, das abzustellen, hat an sich gearbeitet, hat sein Mindset verändert. Und deswegen ist er absolut auf dem richtigen Weg. Aber du hast absolut recht, es ist und bleibt eine riskante Entscheidung, weil du eben nicht weißt, ist Emre Can in der Lage, jetzt auch über die nächsten 3, 4, 5 Jahre bei Borussia Dortmund das so souverän und konstant durchzuspielen, wie er es jetzt im halben Jahr getan hat. Und ja, die Frage ist, dann reicht ein halbes Jahr gute Leistung? Aber man muss natürlich auch schauen, was spielt in dieses Kapitänsamt eigentlich alles mit rein. Und da gibt es halt auch viele andere Dinge, die gefragt sind, die wir jetzt gar nicht unbedingt mitbekommen, wo es gar nicht darum geht, wie gut ist der gerade auf dem Platz, sondern wie ist der im... Hoppala, jetzt geht ja das Licht aus. Wie ist er angesehen im Team? Welches Gewicht hat sein Wort in der Kabine? Wie ist der Austausch mit Edin Terzic? Und da hat der Trainer von Borussia Dortmund eben gestern auch nochmal klar gemacht, sie sind immer schon sehr, sehr eng gewesen, haben viel miteinander kommuniziert, haben Dinge analysiert, Spiele analysiert, sich viel nochmal gemeinsam angeschaut, sowieso schon. Und das jetzt eben nochmal in besonderer Rolle. Er ist jetzt eben der erste Ansprechpartner. Und man hat ja dann auch noch einen großen Kreis dahinter gebildet. Man ist jetzt bei 6 Leuten im Mannschaftsrat. Das war man in der vergangenen Saison auch schon. Marco Reus ist diesem Rat treu geblieben, ist weiterhin drin. Julian Brandstö ist neu dazu, genauso wie Sebastian Haller. Mats Hummels ist rausgerutscht. Das ist ein bisschen überraschend, wenn man schaut, okay, Marco Reus bleibt drin, Mats Hummels rutscht raus. Beide haben noch ein Jahr Vertrag. Könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass Mats Hummels gesagt hat, okay, ich übergebe ebenso wie Marco Reus in gewissen Teilen dann die Verantwortung für seinen Bereich dann eben im Mannschaftsrat. Und die beiden Stellvertreter von Emre Can sind dann eben Gregor Kobel als erster Vertreter und danach folgt dann Niklas Süle. Also irgendwie haben sie dann doch noch alle unterbekommen, die wir ja auch in den letzten Wochen und Monaten vermutet hatten. Ist also ein cooles Gebilde, finde ich, mit unterschiedlichen Charakteren, die, glaube ich, so eine Mannschaft schon führen können, die jetzt seit einigen Jahren auch schon zusammenspielen auf hohem Niveau. Ein paar, die jetzt natürlich ein bisschen kürzer erst dabei sind, aber schon viele Erfahrungen gesammelt haben, wie den Haller, wie Niklas Süle und eben die erfahrenen Marco Reus, die natürlich wissen, wie Borussia Dortmund tickt, wie der Verein lebt. Und das ist ein, wie ich finde, spannendes Konstrukt, was sie da zusammengestellt haben. Und bin zuversichtlich, dass das gut ist für die Zukunft auf jeden Fall.
Hier wird auch gefragt, das nehme ich jetzt mal mit rein, bevor wir dann hinterher noch zu den Hörerfragen kommen. Wir haben ja noch das große Thema Marcel Sabitzer dazwischen, ist ja klar. Moin Sascha, Schlotterbeck nicht mal im Mannschaftsrat, Chance verpasst?
Nee, würde ich nicht sagen. Also er ist einfach noch sehr, sehr jung. Hat jetzt ein Jahr bei Borussia Dortmund gespielt, hat aber natürlich auch gemerkt, dass er so ein paar Themen dann immer mitnimmt aus Spielen, war ja auch, wenn wir über dieses Thema Konstanz noch weiter sprechen wollen, einer, der nicht immer 100% abgerufen hat, sondern da in einigen Spielen doch auch dicke Böcke und Ausrutscher drin hatte. Er muss sich, glaube ich, noch so ein bisschen an dieses Niveau gewöhnen, das weiß er auch selbst. Aber er wird in naher Zukunft sicherlich da auch nochmal auftauchen. Er ist jetzt für dieses Jahr eben kein Thema. Ist aber, glaube ich, eine Entscheidung, wo auch Nico Schlotterbeck mit leben kann. Er weiß, dass er sich das hier aber erarbeiten kann. Und das wird er in den nächsten Jahren dann sicherlich auch tun.
Ja, also ich kann meine Meinung ja nur nochmal wiederholen. Habe ich jetzt eben schon angerissen. Ich will nicht sagen, ich habe meine Zweifel, aber wir werden da genau hinschauen. Ich traue es ihm durchaus zu. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen Mangel an Alternativen. Da haben wir ja in den letzten Ausgaben auch schon drüber gesprochen, dass man überlegt, wer könnte es sonst werden? Kobel hast du gerade erklärt. Niklas Süle ist auch noch nicht so lange im Verein, ist erst seine zweite Saison beim BVB. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit reingespielt, weil ich glaube, er ist auch ein Kandidat. Julian Brandt ist, glaube ich, nicht so der Charakter, was das angeht. Also wenn er Interviews gibt nach den Spielen, immer sehr klar und deutlich. Aber er ist kein Lautsprechertyp. Ja, und Emre Can ist dann, glaube ich, eher dieser Typ Charakter, dass das da reinpasst. Ja, jetzt ist Emre Can Kapitän, hat er auch den Vertrag verlängert. Sollte man nicht vergessen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber in den vergangenen Tagen werdet ihr das alle mitbekommen haben. Und falls nicht, ruhrnachrichten.de/BVB. Der Kollege Kiska kann gerne nochmal die Bauchbinde einblenden, falls er zuhört. Tut er. Und da kommt sie auch schon. Zack, da ist sie. Und der Hinweis, ihr dürft uns sehr gerne folgen bei Twitter unter @RNBVB. Kevin ist unterwegs unter @KevinPinot und ich unter @SaschaStaat. Ich rufe da jede Woche, wenn ihr das Ding hört, dann wisst ihr das ja, zu den Hörerfragen auf. Das mache ich unter dem gleichen Namen auch bei Instagram und da findet ihr Kevin unter Pinot_ und natürlich @RNBVB. Da ist viel Material gerade mit dabei aus den USA. Haben wir Emre Can abgehakt in 10 Minuten? Ich glaube schon, oder?
Ja, ich denke schon, um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, und dann können wir das Ding auch zumachen. Es gab sicherlich nicht die eine optimale Lösung, die alles mitgebracht hat. Du hast gerade gesagt, irgendwem hat immer so ein bisschen was gefehlt. Niklas Süle ist da nicht so der Typ, der aus sich herausgeht, sein in Teilen vielleicht nicht ganz so professioneller Lebensstil führt dann sicherlich auch dazu, dass es da vielleicht Debatten gäbe um einen Kapitän von Borussia Dortmund, die man nicht unbedingt braucht. Ja, Gregor Kobel ist Torwart, Nico Schlotterbeck jung, Julian Brandt, ja, vielleicht auch noch nicht so, ja doch erfahren schon, aber eben nicht, wie du sagst, auch der Lautsprecher, der vorangeht auf dem Platz. Und ich glaube, man hat sich bewusst für jemanden entschieden, der eben auf dem Platz dann auch durchaus mal ein bisschen lauter werden kann, den Kollegen mitgibt, wie es dann auch auszusehen hat. Und da ist Emre Can dann aus diesem großen Pool an möglichen Kandidaten sicherlich noch die beste Entscheidung.
Ja, das hört sich jetzt ein bisschen so an, wie nach dem Motto, ne, wir hatten keinen richtig guten, wir nehmen halt jetzt den Emre. Aber ja, so ist halt die Situation.
Ja, aber so ist es halt ja, auch. Ne? Also ja. Du hast ja gemerkt, als die Diskussion dann so ein bisschen aufkam, es ging ja eigentlich schon los, bevor Marco Reus überhaupt die Binde abgegeben hatte. Wer könnte da der Nachfolger sein? Weil natürlich sich viele damit beschäftigt haben, wie geht's mit Marco Reus weiter? Es war eigentlich klar und auch abzusehen nach der vergangenen Saison, dass er sein Amt zur Verfügung stellen wird. Wenn er es, glaube ich, nicht von alleine getan hätte, hätte es da sicherlich auch Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben, die das vielleicht so ein bisschen von ihm verlangt haben. Vielleicht haben sie es sogar getan und es wurde dann anders verkauft. Ist aber jetzt alles spekulativ. Am Ende hat er sich dazu entschieden, die Binde abzugeben in der öffentlichen Version. Und dann hast du eben früh angefangen zu diskutieren. Und es gab ja, glaube ich, auch medienweit nicht den einen Kandidaten. Also wenn du dir jetzt die Bayern anschaust, dann ist klar, wer dann auch so ein Neuer folgen kann. Das ist dann eben ein Kimmich, weil ein Müller zu alt ist. Ne? Du hast auf jeden Fall klarere Favoriten auf so eine Position, weil sie mehr mitbringen. Und bei Borussia Dortmund waren es halt viele verschiedene Charaktere, die alle ein bisschen was hatten, die alle auch sehr interessante Fähigkeiten mitbringen, interessante Attribute, aber eben nicht dieses Gesamtkonzept, dieses Gesamtpaket von dem einen Kapitän. Und jetzt wollen wir aber schauen, einfach, ob auch Emre Can vielleicht in so eine Rolle noch ein bisschen reinwachsen kann. Er ist sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und jetzt wollen wir schauen, wie es mit ihm weitergeht, dann auch leistungstechnisch.
Ja, gut. Also, ich meine, was die Ausstrahlung angeht, ist, glaube ich, Emre Can auf dem Platz ein Kapitän, auf den man sich auf jeden Fall wird verlassen können, ist meine Meinung. Und ja, im Endeffekt, mein Gott, der Kapitän macht nicht den Unterschied normalerweise. Ja, ist ein Konstrukt von 11 Spielern auf dem Platz und jetzt ist er eben Kapitän und wir werden sehen, wie er in die Rolle hineinwächst. Ich kann mich erinnern, als das letzte Mal der Kapitän wechselte, da war es dann ja Marcel Schmelzer. Das hat nicht so gut funktioniert. Das muss man ja auch sagen. Also er hat ja dann relativ schnell die Kapitänsbinde wieder abgelegt. Der perfekte Kapitän wäre eigentlich Mats Hummels gewesen, wenn er jetzt nicht schon so alt wäre. Ja, also wenn er jetzt 5 Jahre jünger wäre, dann wäre er der Kapitän geworden. Aber es ist, wie es ist. Jetzt pass auf, Ausstrahlung. Ich nehme mal eine Frage des Hörers direkt mit rein. Kann ein Mensch weniger Lebensfreude ausstrahlen als Marcel Sabitzer am Flughafen auf dem Weg nach Dortmund? Was macht er für einen Eindruck auf euch in den USA? Es sah bisher nicht so aus, als hätte er Bock auf den BVB. Also, da habe ich aber auch gedacht, als er dann irgendwie in München nochmal interviewt wurde, als er da irgendwie herlief, warum hat er denn so schlechte Laune? Der wechselt doch jetzt zu einem Verein, wo er deutlich mehr spielen wird.
Ja, das hat ja nichts mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund zu tun. Du musst dir auch vorstellen, dass so ein Wechsel natürlich gerne so lange wie möglich unter Verschluss gehalten wird. Dann hat es sich ja so ein bisschen abgezeichnet über die letzten Tage. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es durchaus nervig ist, wenn du versuchst, gerade zu deinem neuen Club zu fliegen und dann da so ein Reporter steht, der dir nochmal 2, 3 Fragen um die Ohren wirft. Der hat ja auch nicht wirklich darauf geantwortet. Es war ja kein Interview in dem Sinne, gab keine offizielle Anfrage, sondern es war einfach ein dort wartender Journalist, der da eben 1, 2 Fragen hatte. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er deswegen weniger Bock hatte, aber ich verstehe, warum es draußen so ankommt. Er ist jetzt nicht derjenige, der mit einem großen Grinsen im Gesicht irgendwie zum Flughafen gelaufen ist oder dann auch in Dortmund gelandet ist, an der Geschäftsstelle gesehen wurde. War da relativ reserviert. Aber es ist natürlich auch eine große Sache für ihn. Es ist ein großer Schritt vom FC Bayern München, vom Rekordmeister, von dem Verein, ja, von dem er als Kind auch geschwärmt hat. Das hat er gestern auch zugegeben. Es war ein Kindheitstraum für ihn, weil er eben mit dem Verein früher sehr eng verbunden war als Kind. Hat sich immer gewünscht, dort mal zu spielen. Und dieser Wechsel ist ja dann letztlich krachend gescheitert. Das muss man ja ganz klar so sagen. Er ist total unzufrieden gewesen mit seiner Spielzeit. Ist ja dann auch im vergangenen halben Jahr ausgeliehen worden zu Manchester United. Und hat jetzt eben die Möglichkeit eines Neustarts. Aber da ist natürlich auch dann viel, was an einem lastet oder mit dem er sich beschäftigt. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt hier kennengelernt hat, gestern beim ersten Training, dann auch in der Medienrunde, in der er gesprochen hat, da ist er deutlich aufgetaut, ist lockerer geworden, hat auch gerne und gut erzählt über seine Zeit in München, was ihn dazu bewegt hat, dann auch zu Borussia Dortmund zu kommen und wie Edin Terzic dann auch geschafft hat, ihn zu überzeugen. Da war er schon deutlich entspannter, deutlich besser drauf und ich glaube, das wird sich jetzt in den Tagen dann auch legen und der wird schon richtig Bock haben auf dieses Projekt. Das macht er auf jeden Fall gestern den Anschein. Er hat ganz klar aufgezeigt, dass ihm diese Vision, die sie mit ihm hier haben und die auch Borussia Dortmund im Ganzen hat, sehr gut gefällt, dass er natürlich sich darauf freut, deutlich mehr Spielzeit zu bekommen als zuletzt bei den Bayern, dass er bei Manchester United das jetzt schon ein bisschen unter Beweis stellen konnte, auch einen großen Verein weiterhelfen zu können, hilft ihm dabei natürlich. Deswegen kommt er, hat er gesagt, mit großem Selbstbewusstsein, mit einem großen Selbstverständnis hierhin und will mit Borussia Dortmund jetzt angreifen. Und er möchte natürlich auch, das hat er ganz klar gesagt, so als kleinen Seitenhieb Richtung München, den Bayern dann auch ein Beinchen stellen. weil er schon gesagt hat, dass der Abgang am Ende natürlich nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat oder auch in den vergangenen 2 Jahren einiges dabei war, was ihm nicht gefallen hat. Aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, warum er gesagt hat, er wechselt zu Borussia Dortmund, sondern er hat Lust auf dieses Projekt. Edin Terzic hat ihn wohl sehr beeindruckt in den Telefonaten, hat er gesagt. Es sei sehr spannend gewesen, wie viel Terzic eben über Sabitzer wusste, sowohl als Spieler, aber eben auch als Mensch, als Persönlichkeit, wie er ihn einschätzt, wie er seine Rolle interpretiert, wie er aber auch für ihn gewisse Szenen hier aufgezeigt hat oder Visionen aufgezeigt hat, die er dann hier umsetzen soll. Also ich glaube, dass das schon ein spannendes Konstrukt ist und dass das auch passen kann. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich verstehe, warum der ein oder andere da ein bisschen verwundert war, dass er jetzt vielleicht nicht freudestrahlend darum gelaufen ist oder abgelichtet wurde. Aber man muss sich einfach vorstellen, es ist auch immer nicht ganz so leicht als Fußballprofi. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nach 11,5 Stunden sich auf was anderes gefreut hat, als sofort mir in die Arme zu laufen, der dann hier in San Diego am Flughafen stand sofort die Kamera gezückt hat. Also muss man sich auch einfach alles mal so ein bisschen klar machen und vielleicht auch selbst reflektieren, wie es wäre, wenn du gerade 11,5 Stunden da im Flieger gesessen hast und du fast schon damit rechnen musst, dass da gleich wieder irgendeine Kamera auf dich gerichtet ist. Ist alles nicht immer so leicht. Ich habe jetzt kein Mitleid. Das ist eben der Job eines Fußballprofis. Ja, da musst du damit leben. Aber man muss halt auch ein bisschen Verständnis dafür zeigen.
Apropos gut bezahlt. Würdest du für 700 Millionen Euro ein Jahr nach Saudi-Arabien ziehen?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt Nein sagen würde.
Ja.
Aber ich habe noch kein Angebot.
Angebot. Gut, da bin ich ja beruhigt. Nein, schlimmer wäre
gewesen. Also, wenn sie bei mir angekommen sind, dann kaufen sie endgültig alles.
Schlimmer wäre gewesen, wenn der Kollege Gröger am Flughafen auf Marcel Sabitzer gewartet hätte. Ich glaube, dann wäre es richtig eskaliert. Ja?
Der war ja an der Geschäftsstelle
schon. Ja, deswegen ist er mit guter Laune, also mit richtig guter Laune in Anführungsstrichen, auch in die USA geflogen. Nein, Spaß.
Also, ich glaube, Marcel Sabitzer hat jetzt innerhalb von 2 Tagen alle Kollegen der Ronaricht kennengelernt. Ja. David Döring am Flughafen, Florian Gröger und Dirk Krapfer am Trainingsgelände. Mich dann am Flughafen in San Diego und gestern bei der Medienrunde und da war ja dann eben auch Jürgen Kost dabei. Also er kennt sie jetzt eigentlich schon mal alle.
Ja, sehr.
Ich hoffe, er hat sich die Namen gemerkt.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es so wird mit ihm. Er sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre er generell der Gesprächigste. Ne? Also du hast jetzt 5 Minuten ungefähr geantwortet auf meine Ausgangsfrage.
Gestern, er hat gestern schon einen Eindruck gemacht, dass er sprechen möchte. Ist halt, glaube ich, sehr ausgewählt und da hat er auch wirklich, wirklich gut geantwortet. Es war eine super Medienrunde, wie ich fand. Mhm. Er hat sehr detaillierte Einblicke auch in diesen ganzen Prozess dann gegeben, wie es dann auch vonstatten ging. Die ersten Gespräche liegen schon so ein bisschen zurück und dann war es aber am Ende ein sehr schneller Vorgang von 12 bis 14 Stunden, wo er dann das Go gegeben hat, bis er dann auch unterschrieben hat, weil es dann eben auch mit dem Flug dann noch zusammenhing. Aber doch, das hat schon Spaß gemacht und ich glaube, wenn er jetzt hier so ankommt, ein bisschen auftaut, sich in die Mannschaft dann auch integriert, kennt natürlich auch den einen oder anderen Spieler schon, hat mit Niklas Süle zusammen bei den Bayern gespielt. Die beiden haben sich gestern schon ganz gut verstanden und die anderen kennen ihn natürlich auch aus der Bundesliga, von daher kann das schnell zusammenwachsen hier.
Ja gut, okay, dann sind wir, was das angeht, mal optimistisch. Wie gesagt, lange Antwort von dir auf meine Ausgangsfrage beziehungsweise die Frage des Hörers zu dem Thema Marcel Sabitzer und seiner Laune. Ja, aber du hast jetzt kein Wort verloren, eigentlich mehr oder weniger über das Sportliche. Weil es ist ein Spieler, der sehr polyvalent unterwegs ist. Also er kann auf mehreren Positionen aufgestellt natürlich und auch eingewechselt. Aber ja, in welcher Rolle siehst du ihn primär? In welcher Rolle sieht ihn Edin Terzic primär? Weil das ist ja immer dann so die Frage, er könnte auch meines Erachtens gut neben Emre Can den zweiten Sechser bilden, ja, oder halt dann ein bisschen offensiver sein, so wie Jude Bellingham. Ich glaube, er könnte auch zusammen mit Felix Metscher funktionieren, weil er eben relativ flexibel ist, was seine Position angeht. Also er kann auch defensiver agieren und ist auch jemand, der auch mal aufs Tor schießt und der auch relativ torgefährlich ist.
Ja, dann hast du jetzt gerade den Kurzabriss gemacht, warum Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat. Das sind genau die Gründe. Er ist halt sehr, sehr vielfältig, kann all das spielen und bringt dann in den unterschiedlichen Rollen auch verschiedene Stärken mit sich. Weil wenn du natürlich als Achter, sogar vielleicht als Zehner, dann deutlich offensiver spielst, dann aber auch noch die Waffe hast eines sehr gefährlichen Distanzschusses, bist du natürlich enorm attraktiv für eine Mannschaft. Er ist aber genauso ein Typ, der die Drecksarbeit hinten machen kann. Und bevor ich das jetzt beantworte, wo ich ihn sehe, würde ich das einfach weiterleiten an ihn. Wo sieht er sich? Ich habe ihm gestern die Frage gestellt in der Medienrunde und er hat gesagt, er ist am liebsten zu Hause auf der 8. Da fühlt er sich sehr, sehr wohl, weil er eben genau dieses Spiel zwischen den Linien hat. Er kann zwischen den Strafräumen arbeiten, ist sich nicht zu schade für die defensiven Zweikämpfe, für die Drecksarbeit, aber hat dann eben auch das Spiel vor sich, die Möglichkeit, das Spiel mitzugestalten, selbst auch ja Vorträge dann nach vorne durchzuführen, Abschlüsse zu suchen. Er hat da eben ja einen kompletten Freiraum und den hat man ja auch Jude Bellingham gegeben. Ist ja so eine Rolle, die, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren auch überhaupt mal so ein bisschen gewachsen ist. Also hättest du vor 5 Jahren mit jemandem gesprochen, wo spielt ein Achter, weiß ich gar nicht, ob man das hätte definieren können. Ist halt so ein bisschen der Freigeist zwischen den Linien und da fühlt er sich dann am wohlsten. Hat aber auch gesagt, kein Problem, irgendwie auf einer Doppelsechs zu spielen, neben Chan. Und du hast dann eben die Möglichkeit, auch verschiedene Systeme zu spielen, verschieden auf den Gegner zu reagieren. Spielst du gegen den tiefstehenden Gegner, dann kannst du vielleicht mit ihm auch in offensiverer Rolle spielen. Musst du aber vielleicht ein bisschen mauern, in Anführungsstrichen, wie gegen Gegner von dem Kaliber von Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain in der Champions League, keine Ahnung. Dann ist er eben auch gut aufgehoben auf der 6. Und das macht ihn dann eben attraktiv für Borussia Dortmund. Deswegen finde ich das Gesamtkonstrukt sehr interessant von Marcel Sabitzer, was er mitbringt, kann Borussia Dortmund viel geben. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie Edin Terzic ihn dann wirklich einsetzt. Das Einzige, warum ich den Transfer so ein bisschen in Frage stelle, ist jetzt eigentlich die falsche Formulierung, aber so ein bisschen, naja, doch hinterfrage auf jeden Fall, ist, man hat halt kurz zuvor eigentlich einen Spieler verpflichtet, der ähnliche Fähigkeiten mitbringt, der ein ähnliches Profil hat mit Felix Metscher. Und jetzt hast du plötzlich mit Emre Can, deinem neuen Kapitän, den du ja dann auch entsprechend nicht sofort auf die Bank setzt, Felix Metscher, Marcel Sabitzer und Julian Brandt, 4 Personen für diese maximal 3 Positionen. Und du musst dann einen dieser sehr, sehr guten Profis dann auf die Bank setzen. Das ist schon überraschend, dass man sich dazu entschlossen hat. Das wird auch bedeuten, dass Felix Metscher als Neuzugang vielleicht auf deutlich weniger Minuten kommt, als er sich vielleicht vor ein paar Wochen noch erhofft hat. Und wie Edin Terzic das moderieren wird, da bin ich doch mal gespannt. Am Ende muss man auch sagen, die vergangenen Jahre haben es ja gezeigt, irgendjemand fehlt dann doch immer aufgrund irgendwelcher Wehwehchen oder Sperren oder sonst irgendwas. Also wird es da immer wieder dann auch Platz und Möglichkeiten zum Rotieren geben. Aber ja, erstmal ist einer von denen zu viel.
Ja, einer von denen ist zu viel, aber wenn wir ganz ehrlich sind, du hast es ja gerade schon angedeutet. Also ich meine, da können die Spieler ja auch teilweise auf den unterschiedlichen Positionen spielen. Ich glaube, richtig eng wird es jetzt für Salih Özcan. Müssen wir uns nichts vormachen.
Ja, der hat natürlich das Nachsehen auf der 6, hat dann immer noch einen Sabitzer vor sich, der da eben flexibler einsetzbar ist, der ja dieses Profil dann vielleicht auch deutlich besser erfüllt, also Salih Özcan tun, weil der vielseitiger ist, weil er dem Spiel von Borussia Dortmund mehr geben kann. Für ihn wird es eng. Ich bin gespannt, wie er mit seiner Rolle dann auch klarkommt. Und man muss ganz klar sagen, für wen es auch aus meiner Sicht richtig eng wird, ist der Eckkapitän. Also Marco Reus muss schauen, wie er auf seine Minuten kommt. Das ist in seinem letzten Vertragsjahr aller Voraussicht nach sehr spannend, wie es da mit ihm, mit der großen BVB-Legende dann auch zu Ende geht. Ob das vielleicht so ein bisschen wie bei Schmelle, wie bei Piszczek ist, dass er tatsächlich in seiner letzten Saison ein bisschen unterm Radar ist und nur noch so ganz sporadisch mal reinkommt. Natürlich hat er viele Momente, die Borussia Dortmund weiterhelfen können. Er ist immer noch ein genialer Fußballer, aber er hat jetzt eben eine ganz, ganz große Konkurrenz auf seiner Position mit Julian Brandt, mit dann aber eben auch Marcel Sabitzer. Felix Metscher kann seine Rolle ausüben und da bin ich mal gespannt, auf wie viele Minuten er dann am Ende wirklich kommt.
Wir wechseln zu den Hörerfragen. Ich mache mir wie immer mal kurze Notiz, weil der ein oder andere, der meckert ja auch bei YouTube und sagt, ja, Vorgeplänkel, das war jetzt heute ja ein bisschen deine Geschichte, wie ihr in die USA geflogen seid, beziehungsweise wie das da in den ersten Tagen war. Aber normalerweise sagen die Leute, ich hätte gerne Timeline. Es gibt bei YouTube eine Timeline. Ihr könnt springen und auch zum Beispiel bei Spotify könnt ihr springen von Thema zu Thema. Und da müsst ihr nur mal ein bisschen nachschauen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. So, und schon geht's los mit den Hörerfragen. Und zwar, erst kann Emre bei einem entsprechenden Angebot gehen, dann wird der Vertrag verlängert und jetzt ist der Kapitän. Ganz unabhängig von den einzelnen Entscheidungen an sich, warum habe ich das Gefühl, dass operative Hektik derzeit strategische Kaderplanung ersetzt?
Da bin ich ja eigentlich gerade schon drauf eingegangen, ne? Als wir die ganze Thematik Emre Can hier hatten. Ich sehe das jetzt nicht als Hektik. Man wird sich da Zeit genommen haben bei Borussia Dortmund und ist eben dazu dem Entschluss gekommen, dass es die bestmögliche Lösung ist für den Verein. Und ich sehe jetzt da eigentlich kein hektisches Handeln und auch, in Sachen Transfers kann ich natürlich nachvollziehen, dass man als Fan sehr euphorisch in so eine Saison gehen will und dann vielleicht anfangs nach einem Verlust von Jude Bellingham und Rafael Guerrero nicht unbedingt damit zufrieden ist, wenn es dann nur, in Anführungsstrichen, Rami Benzebaini und Felix Metscher sind. Aber jetzt darf man auch nicht vergessen, dass Borussia Dortmund eben mit Marcel Sabitzer einen vom großen Konkurrenten wieder weggeholt hat. Und ja, der auch zu Borussia Dortmund passt, der ihnen weiterhelfen kann. Und da ist man jetzt dann plötzlich auch wieder im Soll. Das ist halt so eine Sache von Tagen, wo das dann umswitchen kann. Jetzt wird natürlich noch einer gesucht. Vielleicht gibt es auch noch zwei. Da muss man mal schauen, wie sich das dann noch entwickelt in den kommenden Tagen und Wochen. Aber erstmal ist man noch voll im Plan. Und ich sehe jetzt bei den Verantwortlichen auf jeden Fall keine Hektik.
Hier wird auch geschrieben, Metscher und Sabitzer für Rafa und Jude. Nennt man wohl Downgrade. Früher hat München uns wenigstens nur Spieler weggekauft. Und wo bitte soll Sabitzer spielen? Das ist ja gerade eben schon erklärt. Ich sehe keinen Platz in der Startelf. Can hat verlängert und wird erstmal seinen Platz haben. Also ich glaube, dass da relativ viel gewechselt werden wird. Weil er hat jetzt drei Optionen mit Metscher, mit Can und mit eben Marcel Sabitzer für zwei Positionen mehr oder weniger. Und dann hast du da auch noch Julian Brandt, je nachdem, wo du den einsetzen willst. Ich sehe das nicht so. Ich finde die Breite gut, weil auf jeden Fall haben wir schon mal ein Upgrade im Vergleich zu Salih Özcan und man hat zwei Spieler geholt für einen, der gegangen ist im zentralen Mittelfeld. Gut, er hat Guerrero teilweise dann ja auch offensiver eingesetzt in den letzten Wochen der Saison, aber am Ende dann auch wieder als Linksverteidiger. Also weiß ich nicht. Ich finde den Kader aktuell, wenn du mich fragst, genauso gut oder schlecht wie in der letzten Saison. Was sagst du denn?
Da gehe ich nicht mit. Ich glaube, dass sie richtig reagiert haben und im Rahmen der Möglichkeiten reagiert haben, aber natürlich ist es ein Downgrade. Wenn du Rafael Guerrero und Jude Bellingham verlierst, dann ist dein Kader erstmal deutlich schlechter, weil es zwei Ausnahmefußballer waren. Aber du musst dir natürlich auch anschauen, wie wäre es mit Rafael Guerrero weitergegangen. Also, wenn es jetzt alles so gelaufen wäre, wie es bei den Bayern gelaufen wäre, hätte man jetzt auch hier gesessen und wieder gemeckert. Ah, jetzt hat man mit ihm den Vertrag verlängert, jetzt hat er sofort wieder einen Muskelbündelriss, fällt wochenlang aus, ist eine Katastrophe mit ihm. Er war ja sehr verletzungsanfällig und häufig damit geplagt oder davon geplagt. Aber dass du Jude Bellingham natürlich, also wen hätte den Borussia Dortmund verpflichten müssen, dass Jude Bellingham direkt ersetzt wird, dass es keine Diskussion darum gibt, ob es ein Down oder ein Upgrade ist. Das ist ja unmöglich gewesen bei so einem Ausnahmespieler, da sind wir uns ja alle einig, er ist ein Talent, was darauf zusteuert, einer der Besten der Welt zu werden, wenn er nicht schon jetzt dazu gehört und vielleicht auch irgendwann mal diesen Ballon d'Or gewinnt. Ich finde, er hätte es, wenn er so weiterspielt und sich so weiterentwickelt, sicherlich verdient in den kommenden Jahren. Den kannst du nicht ersetzen. So, Punkt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich finde jetzt dann schon, dass sie in der Kombination Sabitzer und Metscher erstmal sehr gut darauf reagiert haben, sich für alle Fälle gewappnet haben und jetzt muss man eben schauen, wie sie noch die anderen Lücken stopfen, aber trotzdem ist auf dem Papier erstmal ein Downgrade.
Okay, also ich kann mich damit einverstanden erklären. Was ich meinte ist eigentlich, dass man ein bisschen an Breite dazu gewonnen hat. Du hast halt einen guten Spieler mehr im Kader als vorher. So, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Die Spieler, die sie geholt haben, sind gute Spieler. Dass natürlich Bellingham ein absoluter Superstar ist, muss man auch nicht drüber reden. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, Guerrero geht nach München, Muskelbündelriss. Und Muskelbündelriss bedeutet nicht 4 Wochen raus, sondern das bedeutet...
Holz.
Ja, so. Und dann hätten auch wieder alle gemeckert.
Bei dem Heilfleisch von Rafael Guerrero sind es vielleicht auch dann 14, 15. Also ja. Dann hättest du erstmal deinen Stammlinksverteidiger nicht gehabt. Dann wäre schon wieder kritisch geworden, weil du hättest eigentlich keinen richtigen für links gehabt. Hättest dann Julian Riasson rüberschieben müssen. Ob das dann die 1A-Lösung ist, lasse ich mal jetzt offen, aber... Ja, so ist das halt. So entwickelt sich's im Fußball und Breite bringt dich da auf jeden Fall immer weiter. Wenn du verschiedene Positionen gleichwertig besetzen kannst, ist es immer förderlich für den Kader.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja. Wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Sven schreibt, hallo an den Pflichtpodcast schlechthin. Wenn ihr die Generalkritik am bisherigen Transfersommer des BVB aus den Fragen rauslasst, wird es vermutlich übersichtlicher. Gute Zeit in den USA.
Passiert ja dann doch relativ viel immer hier jeden Tag. Also das muss man schon sagen. Also wir könnten hier sicherlich 3-4 Stunden füllen, wenn wir die ganze Zeit durchquatschen.
Ja, aber ich habe dann die Befürchtung, dass du zwischendurch komplett K.O. gehst. Wann ist denn da Frühstück angesagt eigentlich?
Ja, guck mal, das habe ich ja wegen dir jetzt hier alles verschoben. Nein, ich muss ja zugeben, dass ich derjenige war, der das dann noch so früh gelegt hat, damit wir dann gleich noch ein bisschen raus können und ich nicht der Einzige bin, der dann hier im Hotel sitzt oder nachreisen muss. Frühstück gibt es dann gleich im Anschluss. Also, was haben wir jetzt? 7, 8 Uhr. 7 Uhr haben wir losgelegt, haben wir jetzt vielleicht 8. Dann gehen wir gleich mal runter und dann gibt es einen Happen zu essen.
Wird heute für dich der härteste Tag? Also du siehst wirklich richtig blatt aus. Ich meine es nicht böse.
Nein, das ist die Kamera. Ich habe auch ein bisschen Sonnenbrand noch von gestern. Also.
Ah, okay. Sunny Boy, oder?
Habt ihr alles zusammen?
Die Sunny Boy-Ausgabe
ist das heute. Ja, also wenn ihr knallt, lecco mio, das ist schon ordentlich.
Ja. Ich hätte auch jemand
ich
geschrieben.
Ich habe ein bisschen Angst vor Vegas, muss ich sagen, mit 44 Grad und Sonne.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird.
Das ist übrigens, ich habe dir einen Link geschickt zu einem Comedian, Rafi Bastos heißt der. Ja, der kommt aus Brasilien und ist in den USA auf Tour. Also der lebt in den USA und geht da auf Tour. Und das ist ganz witzig. Der hat so kurze Reels bei Instagram und bei einem spricht er übers Wetter. Und dann hat er irgendwie in den USA ist Fahrenheit, also von daher ist das mit dem System ein bisschen schwierig, aber um das mal kurz zu erklären, dann sagt er irgendwie, ja, ich habe hier irgendwie -3 Grad und am nächsten Tag gehe ich raus, +5 Grad, aber es ist deutlich kälter. Und dann scrolle ich so mein Handy runter und sehe so, fühlt sich an wie -7. So, und dann sagt er, wenn es sich wie -7 anfühlt, dann ist es auch -7. Ne? Also wenn ihr da jetzt gleich rausgeht und 35 Grad, dann sind es 35 Grad.
Ich sag mal so, wenn das seine Comedy-Nummer ist, dann bin ich froh, dass ich ja nicht hingehen muss.
Nein, du musst dir das angucken. Er kann das ja lustig erzählen. Ich kenne die besten Witze, aber ein ganz schlechter Erzähler. Ganz schlechter Erzähler.
Also hören wir mal einen Witz.
Nein, die sind ja alle nicht, die sind nicht von on-air gedacht.
Die sind hier nicht jugendfrei, können hier nicht ausgespielt werden.
Jugendfrei, das muss nicht, also, nee. Weiter im Text. Es gibt Gerüchte über Wagnermann. Ist da was dran? Und wird der BVB überhaupt noch aktiv auf dem Transfermarkt? Da, normalerweise müssen sie auf jeden Fall auf der Außenverteidigerposition auch was tun. Da kommen sie nicht drum rum.
Da kommen sie nicht drum rum. Und da wäre dann Wagnermann sicherlich ein Kandidat. Sie waren schon mal zu Hamburger Zeiten nach unseren Informationen an ihm dran. Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass sie da jetzt nochmal einen nächsten Versuch starten. Ist sicherlich einer der... ja, so da reinpasst in die Lücke, die es eigentlich gerade gibt. Ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der noch viel vor sich hat, der aber auch schon Erfahrungen sammeln konnte, er sogar von Hansi Flick berufen wurde. Und ja, auch zu einem relativ erschwinglichen Preis, so 15 bis 20 Millionen wird er wahrscheinlich kosten. Also nicht ausgeschlossen, dass man sich mit ihm näher auseinandersetzt. Aber es gibt Stand jetzt auf jeden Fall noch keine konkreten Verhandlungen zwischen beiden Parteien.
Okay, also müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden, beziehungsweise, ja, es hilft ja nichts. Noch ist das Transferfenster offen.
Da haben wir noch ein bisschen vor uns, ja.
Ja.
Wir haben noch einige Säue durchs Dorf getrieben und einige Namen gespielt, kann ich sagen.
Ja, aber mit Sicherheit. Auf was legt Terzic Wert im Training? Neue Spielformen erkennbar? Neue taktische Dinge?
Nee, in den Einheiten, in denen wir jetzt hier waren, noch nicht, weil sie noch gar nicht so weit sind, dass sie große Spielformen durchführen. Also 11 gegen 11 haben wir zumindest noch nicht gesehen. Das ist dann immer so in abgesteckten Feldern gewesen. Also er lässt, das macht aber generell sehr, sehr gerne Überzahlsituationen durchlaufen, weil er da eben die hohe Intensität dann hat, der Ball sehr schnell laufen soll, wenig Kontakte, hohes Tempo, aber eben auch knackige Zweikämpfe. Und das ist so der Fokus, den er jetzt am Anfang gesetzt hat, weil es eben jetzt darum geht, die Grundlagen nochmal reinzubekommen. Und ich glaube, so richtig taktisch wird es dann nach der Rückkehr Richtung Dortmund, weil hier hast du jetzt eben die Möglichkeit, nochmal an deiner Fitness, an der ganzen Körperlichkeit, Physis zu arbeiten und dann eben in Dortmund an die taktischen Dinge heranzugehen. Wobei er ja auch schon gesagt hat in den letzten Runden, wo wir dann auch mit ihm sprechen konnten, dass es gar nicht darum geht, unbedingt das Rad komplett neu zu erfinden, sondern er würde gerne seine Spieler regelmäßig an das erinnern, was sie gut gemacht haben in der Rückrunde. Und das heißt, da werden sie dann sicherlich auch gleiche Trainingsinhalte hier durchlaufen lassen und spielen lassen. Und deswegen ist da jetzt noch nicht so viel Neues zu erkennen. Es war ja relativ überraschend, dass er im Winter dann eben den Wechsel gemacht hat von 4-2-3-1 auf 4-1-4-1. Ich denke, der wird jetzt erstmal an diesem System festhalten und hat dann aber, haben wir ja schon gesprochen, mit Marcel Sabitzer, mit Metscher und Schander noch die Möglichkeit, wieder zurück zu rotieren in das alte System. Da wird es vielleicht noch mal einige Anpassungen geben, auch in dem Bereich des Trainings, aber jetzt erstmal noch nicht.
Also einige tolle Fragen mit dabei übrigens, die wir selten so gestellt bekommen haben.
Ja, klar, muss ich sagen, macht Spaß heute. Ist
ja, ich finde zum Beispiel folgende auch sehr interessant. Wieso hat man sich für eine Rückkehr in den S-DAX entschieden? Hat das vielleicht etwas mit den TV-Verträgen zu tun, die 2025 auslaufen?
Ja, ich sag gerade, spannende Frage. Die kann ich leider nicht beantworten. Da bin ich nicht der Experte. Da müssen wir wieder warten, bis Jürgen Kors kommt. Den hast du ja nächste Woche. Ja. Schieb die Frage also gerne auf. Der ist da ja unser Mann für die Themen rund um Finanzwesen und S-DAX und Aktie. Da stecke ich leider nicht so drin.
Deswegen
könnte aber rübergehen auch, auf anderen Flur, aber ich glaube, das machen wir jetzt besser nicht.
Ja, es gab hier noch eine Frage von Patrick zum Automobilpartner. Soll ich die auch nächste Woche dann Jürgen stellen?
Ja, mach die gerne mit Jürgen.
Gut, alles klar. Also, liebe Leute.
So ehrlich muss man ja sein, bevor ich jetzt hier so halbgare Antworten gebe.
Yeah, es ist ja aber auch durchaus interessant. Das sind ja Fragen, die man auf jeden Fall mal stellen kann. Zum Bericht über Ernährungsumstellung von Jule am 3.7. in den Ruhrnachrichten. Liest sich für mich, als ob der BVB bei der Ernährung nicht so gut aufgestellt sei, wenn er bis vor einem halben Jahr wenig Ahnung hatte und seine Mutter ihn draufgebracht hat. Grund für die ständigen Verletzungen? Finde ich durchaus interessant.
Nein, kein Grund für die ständigen Verletzungen. Man ist da sehr gut aufgestellt. Man hat einen Ernährungsberater in seinem Team, der natürlich rund um das Training, rund um die Spiele auch hier natürlich im Trainingslager dabei ist und sie mit allem versorgt, was sie brauchen. Sie hatten bis vor kurzem einen sehr bekannten Koch, also den man auch durch verschiedene BVB-Formate kannte. Den hat man jetzt ausgetauscht. Es gibt jemand Neues im Team, aber man legt da schon Wert auf große Professionalität, auf hohe Professionalität, aber ich glaube, das ist einfach ein Prozess gewesen bei Julian Brandt, der dann im privaten Bereich entstanden ist, aber würde ich jetzt nicht überbewerten, dass er sich dann besser fühlt, das ist dann halt so, aber man kann ja jetzt niemandem vorschreiben, auf einmal vegan zu leben, nur weil man sich damit besser fühlt. Ich glaube, das ist dann eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Wenn sie dann positive Auswirkungen hat, ist das natürlich sehr förderlich, aber die Entscheidung liegt natürlich erstmal beim Spieler selbst und das ist auch vollkommen okay.
Hier wird geschrieben, PS, die Currywurst bei Wurstwilli ist echt schlecht. Die Soße ist die übelste Zuckerpampe. Was ist das denn?
Uiuiui. Kritik an unserer Empfehlung?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, muss ja jeder für sich entscheiden. Kann ja durchaus sein, dass da die Geschmäcker verschieden sind. Ich bin pro Wurstwilli.
Ja, ich auch.
Ich Ciao, bin aber ragazzi. Auch pro Tacos. Ja. Meine Güte, sind Tacos geil.
Was?
Das muss ich mal sagen. Ja? Tacos. Das ist ja überragend hier in San Diego.
Ja gut, du bist ja fast in Mexiko. Ne?
Ja, aber das ist wirklich super. Ja. Wir haben hier fast nebenan einen der besten Taco-Läden in San Diego, der auch auf allen Plattformen super bewertet ist. El Gordo, also jeder, der mal hier ist, der sollte da mal einen Abstecher hin.
El Gordo, die Grenze.
Überragend.
Ciao ragazzi, Grüße vom weltbesten italienischen See, dem Lago Maggiore. Mit Blick auf Stress denke ich mir, dass ein Podcast-Crossover ziemlich gut passen könnte. Jemand von Elf Freunde, Schwarz-Gelb oder vielleicht Joachim Kroll als BVB-Edelfan. Come voi, auch in Italien Pflichtprogramm. Das freut mich natürlich. Ich habe auch mal überlegt, ob wir demnächst noch mal jemanden einladen. Wir wollen ja noch einen Live-Podcast vor Publikum veranstalten. Wir wissen noch nicht genau wann. Ins Auge gefasst haben wir zum Beispiel den 15. oder 22. August. Wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr euch jetzt schon melden, wenn beide Daten für euch passen. Dann schreibt einfach eine E-Mail an sascha.staat@ruhrnachrichten.de und dann wird euch geholfen, hoffe ich zumindest. So, was haben wir denn noch? Ja, das vollgepackte Mittelfeld. Aber ich glaube, ein Mittelfeldspieler kommt nicht mehr, oder? Tendenziell, nee, ne?
Nein. Das glaube ich auch. Also, sie suchen noch, wie ja schon angesprochen, für hinten rechts. Einen Außenverteidiger hätten sie noch ganz gerne. Und es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass sie sich nochmal mit einem variablen Offensivspieler auseinandersetzen, der dann gerade auch zu der Zeit einsatzfähig ist, wenn Sebastian Haller sich beim Afrika-Cup befindet im Januar. Also da kann es durchaus sein, dass es noch eine Lösung gibt. Wie die konkret aussieht, wissen wir aber noch nicht. Einen klassischen Neuner wird es allerdings nicht geben, sondern dann jemand, der verschiedene Positionen im Offensivbereich spielen kann.
Hier wird auch gefragt, wie sieht's aus, Kevin? McDonald's, Burger King, In-N-Out Burger, was ist dein Favorit bei Fast Food und wieso ist Niki Süle auf einmal so fit?
Also In-N-Out steht uns noch bevor, da wollen wir alle gerne hin. Ich fand es bei meinen letzten Besuchen hier in Amerika sehr, sehr cool da, hat richtig gut geschmeckt. Ist ja auch so ein Klassiker hier, aber wie gesagt, ich gehe mit den Tacos und Burritos. Das ist aktuell so das, wo ich voll auch abfahre, war auch damals während meiner Zeit, als ich hier längere Zeit und mehrere Monate hier in Amerika verbracht habe, so mein Go-To-Place. Also da gehe ich voll drin auf.
Moin, ihr Banausen. Kurzes Ja oder Nein zur Bundesliga 23-24. Reus mehr als 25 Startelf-Einsätze? Nein.
Nein.
Sehr gut. Kobel mehr als 15 weiße Westen? Oh, das ist tricky. Was sagst du?
Ja.
BVB, heimstärkstes Team, sage ich ja.
Ja.
BVB hat nicht mehr als 10 Ausfälle mit muskulären Problemen.
Nein.
Sabitzer erzielt 2 direkte Freistoßtore.
Ja. Nein. Naja, ich habe gerade noch überlegt, wie viele Direkte denn so zuletzt verhandelt wurden bei Borussia Dortmund. Waren jetzt nämlich nicht so viele. Marco Reus ist, glaube ich, letztes Jahr eingetroffen. Aber das haben zwar gleich 2. Er hat natürlich eine unnormal gute Schusstechnik, hat das gestern auch nochmal gesagt. Das liegt daran, dass sein bester Kumpel damals in der Jugendakademie und im Internat Torwart war und er dann immer die Möglichkeit hatte, bei ihm draufzuballern. Und so hat sich das dann entwickelt über die Jahre. Aber dass er gleich 2 direkt reinhaut, ich glaube nicht.
Dann schreibt er noch Danke und Kuss auf Auge. Also ich kenne nur auf Mund, Wange oder Stirn. Keine Ahnung.
Küsse deine Augen.
Ja, okay. Vielleicht ist das in den USA auch so. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn noch? Moin, ihr Podcast-Superstars. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten letzte Woche. Ich freue mich schon auf die Sonderfolge. Frage der Woche. Morey ist mal wieder verletzt. Der Junge kann einem nur leid tun, aber mal ökonomisch gesehen, wie ist das bei Profifußballern und den Gehaltszahlungen bei Verletzungen? Zahlt Morays Krankenkasse das Gehalt bei Krankschreibung oder muss der BVB zahlen oder gibt es dafür gesonderte Versicherungen?
Ich glaube, die Krankenkasse greift nur bei einem längeren Ausfall irgendwann, dann auch nur in Teilen. Borussia Dortmund muss ihn also jetzt in so einem Fall, wo es dann eine muskuläre Verletzung ist, auf jeden Fall ganz normal weiter bezahlen.
Wie erlebt ihr den Hype um die Frauen-WM in Amerika im Vergleich zu Deutschland? Ja, das ist natürlich in den USA ein großes Thema.
Ja, also gestern war das kein Hype. Wir haben, glaube ich, gestern gegen die Niederlande gespielt, als wir in einer Bar waren. Da hat ungefähr niemand auf diesen Fernseher geguckt.
Oh.
Außer wir.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir einfach in der falschen Bar waren vielleicht, aber einen großen Hype haben wir hier noch nicht feststellen können.
So, für das Vorgeplänkel, das habe ich eben überlesen. S. Oliver oder E.ON?
Sponsor, nehme ich jetzt mal an. Finde ich, hat S. Oliver den cooleren Schriftzug.
Ich nehme natürlich S. Oliver aus Gründen. Die Continentale oder 1&1? Ja, da nehme ich natürlich die Continentale. Wenn ich 1&1 bestimmt super finde. Dann wird nochmal nach der Meinung gefragt, was das Auswärtstrikot angeht. Da gab es einen sogenannten Leak. Dann konnte man schon ein bisschen was sehen. Du hast jetzt aber eben gesagt, das Cup-Trikot wird jetzt vorgestellt, ne?
Genau. Muss ich da umrechnen. Samstagabend hier bei uns, am Sonntagmorgen bei euch in Deutschland gibt es im Puma Store in Las Vegas die offizielle Vorstellung dieses Trikots. Gab es ja auch schon ein Leak, also man kann erahnen, wie es dann am Ende aussehen wird. Aber kann ja sein, dass es vielleicht doch den einen oder anderen Twist da noch gibt, ein paar Details vielleicht anders sind. Also sind wir mal gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Und Meinung zum Auswärtstrikot. Ich glaube, dass Borussia Dortmund, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, und das werden nicht alle gut finden in dieser Saison mit den 3 hässlichsten Trikots in die Saison geht, die ich lange gesehen habe. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung, weil ich es überhaupt nicht mag, dass man mit so grafischen Elementen mittlerweile arbeitet. Ich bin da ein Verfechter des klassischen Designs, geradlinig, wenig Grafik, am besten gar keine, vielleicht ein paar Linien und Streifen, aber das war's dann auch. Und bin da der Meinung, je schlichter, desto besser. Und das ist ja jetzt nun mal das komplette Gegenteil. Heimtrikot, die Silhouette des Stadions, kann ich mich gar nicht mit anfreunden. Dann noch nicht symmetrisch auf dem Trikot, das finde ich auch
furchtbar. Der Monk kommt durch. So, bitte? Der Monk kommt durch.
Ja, weiß nicht, es wirkt für mich einfach nicht harmonisch. Ich kann mir nach wie vor nicht erklären, wie das gewinnen konnte. Hab höchsten Respekt vor demjenigen, der das entwickelt hat, der das vorgeschlagen hat, aber es ist eben absolut nicht meins. Ich hätte es auch nicht gewählt. Es gab ja auch große Kritik, was aber ja dann nicht gerechtfertigt ist, weil es ist ja nun mal die Meinung der Fans gewesen. Sie haben es gewählt. Und bei diesem Auswärtstrikot, was jetzt geleakt wurde, ist eben auch mit viel Grafik gearbeitet worden. Ich finde die Idee dahinter wiederum ganz nett und cool. Das soll ja, glaube ich, so ein bisschen die Straßenzüge rund um den Borsigplatz abbilden. Mit ein bisschen Kreativität kann man das dann auch erkennen. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht meins, wenn da so viel los ist auf dem Trikot. Ich hätte mir eine cleanere Variante da eher gewünscht.
Liebe Podcast-Götter, als frisch gebackener RN-Plus-Nutzer frage ich mich, ob RN-Plus nicht ein geeigneter Ort für Hörerfragen wäre, statt die Zuckerberg-Musk-Plattform in jeder Folge zu bewerben. Ja, das schreibt Lukas bei Twitter im Übrigen an der Stelle. Ah, da wird nochmal unten die Werbung eingeblendet, natürlich sehr gut, stark. Aber das hat auch eine das hat auch ein bisschen mit Übersicht zu tun. Ja, also ich verstehe das. Ich habe ja schon Instagram mit dazugenommen und das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig, weil die Kollegen können es da nicht einsehen und sich nicht vorbereiten auf die Hörerfragen. Das ist ein bisschen schwierig. Hier wird auch zum Ticketsystem gefragt. Hier ist jemand zum vierten Mal in Folge ohne Tickets geblieben. Ich glaube nicht, dass es ein Comeback der Hotline geben wird. Ich glaube, da werden sie nicht zu zurückkehren. Ne? Jetzt hört er mich nicht mehr, oder?
Ich habe Nein gesagt.
Ach so, okay, das war sehr leise. Ich muss das nämlich mal kurz erklären, weil hier diesen Teil des Headsets, den habe ich so hoch über dem Ohr, damit ich dich hier über unser Außenmikrofon, nenne ich das jetzt mal, höre. Weil das klappt technisch nicht, weil wir dich ja zuschalten, dass ich dich direkt auf dem Ohr habe. Und habe das nicht vernommen. Hier wird nochmal gefragt, besuchst du die Midway oder den berühmten Zoo? Ja, San Diego Zoo, da kannst du ruhig mal hin.
Keine Zeit für.
Keine Zeit für, aber Paddeltennis spielen. Ja gut, würde ich auch Paddeltennis spielen.
Das schön am ist Stand. Eine Stunde. Also ich glaube nicht, dass ich in der Stunde durch den ganzen Zoo komme.
Ja, das stimmt. Das stimmt. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben wirklich sehr, sehr viel, was Jan Sabitzer und Neuverpflichtungen angeht. Der BVB wird wohl durch die USA-Reise, das finde ich interessant, etwa 5 Millionen Euro einnehmen. So viel ist bekannt. Doch was haben die bisherigen Trips in die Vereinigten Staaten bis dato darüber hinaus tatsächlich eingebracht? Einen neuen Fanclub, Merch-Absatz, Bundesliga oder TV-Streaming, Social-Media-Zuwächse. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, ist eigentlich schon alles mit gesagt. Das spielt natürlich komplett damit rein. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt neue Fanclubs dadurch entstanden sind, aber die Marke Borussia Dortmund hier bekannter zu machen, hat durch die Trips in den vergangenen Jahren natürlich funktioniert. Man ist ja auch davor, kurz davor, noch hier eine Außenstelle, ein Büro zu errichten dann in den Vereinigten Staaten. Man möchte eben hier Fuß fassen in diesem Markt und ist dann eben das Zugpferd auch für die Bundesliga. Es ist jetzt hier am Trainingsgelände auch ein Banner zu sehen, dass ESPN zum Beispiel die Bundesliga komplett überträgt. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Und das generiert dann natürlich auch nochmal TV-Gelder für die deutschen Vereine. Und deswegen gibt es dann eben verschiedene Clubs, die diesen Weg dann auch auf sich nehmen. Kurioserweise war ja auch der 1. FC Kaiserslautern hier vor kurzer Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob den irgendjemand kannte. Bei Borussia Dortmund ist es so ein bisschen zwiegespalten. Es ist schon so, dass einige sich hier mit europäischem Fußball auseinandersetzen. Kurioserweise war das derjenige, der meinen Pass und mein Visum kontrolliert hat am Flughafen, wo man eigentlich immer so ein bisschen bangt, wenn man in die USA einreist. Klappt das alles? Ist es so, dass sie mich hier reinlassen oder werde ich da jetzt nochmal streng verhört? Der hörte dann aber eben nur von mir, dass ich mit Borussia Dortmund reise und eben über den Verein berichte. Und dann wollte er direkt von mir wissen, ja, wer denn jetzt der Jude Bellingham Nachfolger wird? Was denn da passiert? Wer am 34. Spieltag, ob es noch irgendwelche Neuzugänge gibt. Also der war total im Bilde und auch sehr, sehr interessiert. Und davon gibt es halt einige, aber auch einen ganz großen Teil der Amerikaner beschäftigt sich überhaupt nicht mit Fußball, hat keine Ahnung, wer da gerade an einem vorbeigeht oder wer da trainiert oder wer da spielt. Ist denn aber auch Wumpe, weil sie hier selbst daneben auch mit der MLS ja nicht viel am Hut haben. Es ist natürlich alles im Aufschwung, jetzt nicht zuletzt durch die spektakulären Transfers dann auch hier rüber, natürlich allen voran Lionel Messi. Aber ich kann sagen, dass selbst den einige hier vorher nicht kannten, beziehungsweise noch immer falsch schreiben. Und ja.
Da ist er nur der bekannteste Fußballer der Welt zusammen mit Ronaldo, aber mein Gott. Hat er auch gut eingeschlagen da, ne? Direkt mal ein Freistoß-Siegtor in der 94. geschossen und im letzten Spiel dann zwei Buden. Welche Art von Fans sind bei den Veranstaltungen? Event-Fans, Auswanderer und so weiter?
Sowohl als auch. Also wir haben natürlich, ich nenne sie immer Edelfans, weil sie wirklich alles mitreisen, was nur so geht.
Ach so, ja.
Vor allem dann auch solche Touren mitmachen, die ja dann, das muss man ja auch ganz klar sagen, eine Stange Geld kosten, hier runter zu reisen, sich hier ein Hotel zu nehmen, dann nochmal zwei Inlandsflüge zu haben. Das muss man wollen, ganz klar. Haben wir jetzt am Montag, glaube ich, mit einem gesprochen, relativ bekannt, Borsti. Ich glaube, Borsti kennt jeder mit dem Banner im Stadion. Der ist ja eigentlich bei wirklich jedem Spiel und auch bei jeder Reise dabei. Der verbindet es jetzt gleich noch mit seiner Freundin oder Frau, weiß ich jetzt nicht genau, aber noch mit ein paar Tagen Urlaub. Werden dann noch ein bisschen länger hier bleiben, reisen noch an die Ostküste. Also das kann man natürlich auch machen. Dann gibt es natürlich auch lokale Fans, Fans von Gio Reyna, die dann am Montag da waren, die ihn aus der Nationalmannschaft kennen und dann extra wegen ihm gekommen sind und mit ihm sprechen und Fotos machen wollten. Aber es gibt natürlich auch Auswanderer. Also wir haben zwei, drei Leute auch bei Instagram geschrieben, ah, wann cool, dass sie hier sind, habe ich vorher gar nicht gewusst. Wo spielen sie denn? Wir würden ganz gerne kommen. Also das ist bunt gemischt.
Alles klar. 3, 4, 5 Fragen noch. Kurze Fragen nehmen wir noch mit rein. Da machen wir auf jeden Fall hier einen Cut, denn da wird gleich noch was anderes hier aufgezeichnet im Studio. Haben wir eine ähnliche Kämpfertruppe wie 2011, 12 und 13?
Man hat sich in die Richtung entwickelt, keine Frage. Also es ist schon so, dass man mehr Mentalitätsspieler mittlerweile im Kader hat, mehr Fußballer, die vielleicht mit Herz und Leidenschaft dabei sind, als dass sie dann Hackespitze 1, 2, 3 spielen und so Schönspieler sind. Da wollte man ja auch bewusst von weg. Man wollte auch bewusst von diesen jungen Talenten weg. Also erst nicht komplett, aber man wollte den Anteil reduzieren und eher auf gestandene Spieler gehen. Und da hat man jetzt diesen Prozess angestoßen mit der Intronisierung von Sebastian Kehl. Und das ist jetzt eben ein Prozess, der gestartet ist und weiter fortgeführt wird. Und wenn man sich jetzt die Neuverpflichtungen anschaut, sind das sicherlich Typen, die eher über Körperlichkeit, über Kampf, über Einsatzwille kommen, als dass sie die absolut filigranen Techniker sind. Wobei ich Ihnen das nicht absprechen möchte, aber eben andere Dinge im Vordergrund stehen.
Jetzt pass auf, ganz interessante Frage.
Jetzt pass auf.
Julian Brandt synchronisiert eine Anime-Figur. Welche Figur oder welchen Schauspieler würdet ihr synchronisieren wollen?
Oh, coole Frage.
Also ich würde auf jeden Fall George Clooney oder Brad Pitt synchronisieren wollen, einfach aufgrund der Tatsache, dass dann die Stimme auch zum Äußeren passt und umgekehrt.
Du musst an diesem Punkt abbrechen.
Was? Du musst abbrechen? Oder abkotzen? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Was? Homer Simpson? Ja,
okay. Echt cool. Ich glaube, das wird Spaß machen.
Ja, das wird auf jeden Fall Spaß machen. Wenn ein Jonas Hofmann für 10 Millionen zu haben ist, hätte man da nicht mitbieten müssen?
Nee, ich glaube nicht, weil die Außen, haben wir schon oft thematisiert, jetzt auch gut besetzt sind. Da hat man Leute, auf die man vertraut, mit Daniel Mahl, mit Karim Adeyemi, die natürlich einen enormen Entwicklungssprung gemacht haben im vergangenen halben Jahr, denen man jetzt weiter das Vertrauen schenkt. Ich verstehe, dass der Fan da vielleicht erstmal zuckt und sich denkt, bei so einer Summe, ja, könnten wir den noch zurückholen. Er hat aber ja auch bei Borussia Dortmund überhaupt nicht funktioniert dann letzten Endes, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass Jonas Hofmann nicht unbedingt bereit gewesen wäre, zum BVB zurückzukehren, sondern er jetzt vom Projekt, von der Idee bei Bayer Leverkusen sehr fasziniert war und vor allem vom Trainer. Zumindest hat er das dann relativ deutlich gemacht, wie sehr ihn das auch beeindruckt hat, was eben Xabi Alonso da im Training leistet, in den Spielen leistet, in der Arbeit mit der Mannschaft. Und das war dann für ihn das spannende Projekt.
Welche Filme hast du auf dem Flug geschaut? Wird ja auch noch gefragt. Ich gehe hier mal weiter durch, aber wir sind gleich tatsächlich am Ende.
Ich kann jetzt bald bei Ted Lasso mitreden. Ich habe mir tatsächlich Apple TV runtergeladen oder mich da registriert. Vielen Dank an den Hörer, der mir danach geschrieben hat, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, wo ich dann gesagt habe, ich hätte kein Apple TV. Aber wenn ich Sky-Kunde wäre, dann könnte ich mir das doch kostenlos für 6 Monate anschauen, das Programm.
Smart.
Und das habe ich dann gemacht. Und jetzt habe ich mir die ersten beiden Staffeln tatsächlich auf dem Flug fast schon komplett reingezogen. Ich bin, glaube ich, bei Folge 15 oder so. Und werde es dann auf dem Rückweg vollenden.
Ist aus eurer Sicht Wolf als Rechtsverteidiger auf Dauer gut genug? Grüße aus dem bayerischen Nizza. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Noch nie gehört.
Was heißt auf Dauer? Er muss natürlich beweisen, dass das, was er in der vergangenen Saison gespielt hat, auch das ist, was er weiterhin spielen kann. Da werden ja sicherlich auch demnächst dann mal Vertragsgespräche im Raum stehen, weil sein Kontrakt dann eben im kommenden Sommer ausläuft. Geht es dann weiter für ihn bei Borussia Dortmund? Ich gehe Stand jetzt davon aus. Deswegen wird ihm da dann auch erstmal die Zukunft gehören, aber er muss eben weiter liefern. Wenn das nicht der Fall ist, dann schaut man sich um. Und wir haben ja schon gesagt, wenn sie noch jemanden holen wollen in diesem Sommer, dann ist es sicherlich ein Rechtsverteidiger, der wird dann auch ein bisschen Druck auf ihn ausüben. Also das ist dann eine klassische Konkurrenzsituation auf der Position. Und das finde ich gut.
Ja, zwei Fragen haben wir noch. Könnte Jetlag ein Problem werden in der Vorbereitung? Wenn ich gerade die Augenringe des Kollegen Pino sehe im Vollbild, dann finde ich, auf jeden Fall könnte das ein Problem werden.
Erstmal muss ich sagen, dass ich mit den dicken Augen jetzt schon seit einiger Zeit zu kämpfen habe, weil ich eben auch an Neurodermitis und Heuschnupfen leide. Leiden in Anführungsstrichen, aber ich deswegen dann manchmal so aussehe. Und es gibt ja einen Jetlag-Plan bei Borussia Dortmund. Also, oh. Ist ja kein Wahnsinn, aber es ist schon beeindruckend, wie sowas dann ausgekügelt wird. Zusammen mit der medizinischen Abteilung gab es dann einen konkreten Schlafplan vor der Abreise. Also die Spieler mussten dann, glaube ich, 2 Tage vorher deutlich später ins Bett als sie sonst, dafür aber schon früher aufstehen, sollten dann noch einen Mittagsschlaf machen. Dann gab es genau Zeiten auf dem Flug hier runter, in denen sie schlafen sollten, wurden dann wohl auch zu einem gewissen Zeitpunkt geweckt, um dann eben nicht zu viel vorzuschlafen. Und genauso wird das dann auf dem Rückweg aussehen. Also die sind da deutlich besser vorbereitet als wir. Ich würde aber auch sagen, dass sie in Summe dann vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten als wir hier. Natürlich ist das intensiv dann für die Einheiten, die sie auf dem Platz stehen. Aber die haben dann natürlich andere Ruhephasen, als wir sie haben. Weil wir dann eben, wenn das passiert ist, was sie geleistet haben, wobei sie natürlich auch noch PR-Marketing-Termine und Besprechungen haben, das will ich nicht außen vor lassen, wir dann aber eben immer noch an der Schippe sind.
Allerletzte Frage, Kevin. Ist der Transfer von Edson Álvarez mit der Verpflichtung von Sabitzer definitiv gescheitert?
Ich würde sagen, ja.
Okay, dann schaue ich nochmal. Aber da kommt so viel zu Sabitzer, auch bei Instagram. Ich freue mich natürlich, zum Trikot wurde nochmal was gefragt. Haben wir auch schon beantwortet. Schlotterbeck Kapitän, beziehungsweise nicht mal Mannschaftsrat, haben wir auch schon gemacht und so weiter. Also ja. Das ist doch auf jeden Fall das Thema überhaupt gewesen mit Schlotterbeck, beziehungsweise Schlotterbeck sage ich schon, mit Emre Can Kapitän und mit der Sabitzer Verpflichtung. Habt ihr wirklich sehr viele Antworten vom Kollegen Kevin Pino direkt aus den USA bekommen. Sag nochmal kurz, was du heute machst. Gibt das Testspiel. Also ihr werdet diesen Podcast sehen und vielleicht hören, wie auch immer ihr euch entscheidet. Aber dann könnte das Spiel schon gelaufen sein. Das bitte ich zu entschuldigen. Ist ein bisschen schwierig. Wir haben genau überlegt, wann wir das aufnehmen sollen. Wir haben es nochmal zeitlich ein bisschen verschoben und ja, da in den letzten Tagen noch mal häufig drüber diskutiert. Nächste Woche zeichnen wir es am Mittwoch deutscher Zeit um 18 Uhr auf. Dann ist Jürgen Kors zusammen mit Kevin schon in Chicago. Da ist die Zeitverschiebung eine andere, das müssten wir auch dazu sagen. Aber was macht ihr jetzt heute in den nächsten Stunden? Ihr habt jetzt ein bisschen frei und geht irgendwie mal raus und dann abends zum Spiel.
Gut zusammengefasst. Wir werden jetzt gleich frühstücken. Haben, glaube ich, jetzt erstmal eine Konferenz. Dann geht es zum Frühstück. Dann werden wir uns sportlich ein wenig betätigen, eine kleine Ruhephase einlegen vor dem Spiel. Und dann geht's los, ich glaube 17:30 fährt unser Shuttle Richtung Stadion, werden dann natürlich das Spiel schauen, entsprechend berichten, danach gibt's eine Mixer und alles dann auf runder.de/BVB, wenn ihr morgen früh dann alle aufsteht. Könnt ihr das dann schon frisch lesen.
Und dann gibt es auch wieder schöne Videos direkt von San Diego, beziehungsweise aus San Diego besser gesagt, vor Ort. Und nochmal vielen Dank an dich, Kevin, dass du so früh aufgestanden bist. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich möchte es jetzt nicht nochmal sagen, dass man dir das auch ein bisschen ansehen kann, aber ich wünsche dir natürlich noch sehr, sehr viel Spaß auch an den restlichen Tagen in den USA da drüben. Ich glaube, das ist ja auch eine einmalige Erfahrung für jeden Reporter, der diese weiten Auswärtsfahrten auch mitmachen darf. Und nochmal der Hinweis hier, zumindest bei YouTube für unser Abo, da könnt ihr gerne reinklicken auf ruhrnachrichten.de/BVB und uns unterstützen mit unserer Arbeit, indem ihr sagt, ich lege mir ein Abo zu. Und ihr könnt natürlich auch gerne uns folgen auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, überall sind wir unterwegs. @rnbvb ist das genutzte Handle und Kevin findet ihr bei Twitter unter @kevinpino, mich unter @sascha_staat, auch bei Instagram. Das war's. Die erste Folge aus den USA ist im Kasten. Die nächste gibt's dann nächste Woche, Mittwochabend deutscher Zeit. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Schöne Grüße.